Liebe Perlacher Gemeinde, liebe Geschwister, Freunde, ich fühle mich immer sehr wohl, wenn ich hierher komme. Die Herzlichkeit, mit der er mich begrüßt, ist wirklich schön. Also ich komme gerne hierher. Wir haben diesmal die Gelegenheit ergriffen und sind bei langjährigen Freunden, bei Klaus und Dagmar Herrmann. Klaus war lange Jahre ein Gemeindeleiter in der Gemeinde Holzstraße, wo ich ja auch 12 Jahre Pastor war, bevor ich dann den Ruhestand angetreten habe. Ja, wir stehen ja in der Zeit, in der wir mit Jesus den Weg nach Jerusalem gehen. In der Bibel beginnt die Bewegung Jesu in dem Moment, als er ganz im Norden in Caesarea Philippi, schon einem alten Kultort, wo er an der Grenze war, sich zu fragen, wenn ich jetzt nach Norden gehe, gehe ich in die Freiheit. Da ist eine Mischbevölkerung, Juden, Griechen, alles Mögliche. Und da bin ich dann geschützt. Aber er hat sich entschieden, den anderen Weg zu gehen, den langen Weg vom hohen Norden bis hinunter nach Jerusalem. Da dieser Moment, wo er Petrus fragt, wer sagen die Leute, dass ich bin, und wer sagt ihr, dass ich bin? Und Petrus sagt sein Sprüchlein ganz richtig auf, du bist Jesus, der Sohn Gottes. Und dann sagt er, ich muss sterben, ich gehe ins Sterben, bewusst, das ist mir vom Vater auferlegt. Dei steht da im griechischen Urtext, das heißt, es ist eine göttliche Bestimmung, dass ich dort jetzt hingehe. Und dann sagt der Petrus, oh, Moment, nein, nicht gleich so in Depressionen versinken, ja. Redet's ihm aus. Wir sind jetzt schon ein Stück weiter und heute nehme ich euch mit dorthin, wo auch jetzt formal der Passionsbericht in den Evangelien beginnt. Und es ist eine ganz eigenartige Geschichte, die da am Anfang der eigentlichen Passionserzählung steht. Die Salbung Jesu in Bethanien. Jesus war in Bethanien. Er war zu Gast bei Simon, dem Aussätzigen. Als er sich zum Essen niedergelassen hatte, kam eine Frau herein. Sie hatte ein Fläschchen mit Salböl dabei. Es war reines, kostbares Nardenöl. Sie brach das Fläschchen auf und träufelte Jesus das Salböl auf den Kopf. Einige ärgerten sich darüber und sagten zueinander, wozu verschwendet sie das Salböl? Das Salböl war über 300 Silberstücke wert. Man hätte es verkaufen und das Geld den Armen geben können. So überschütteten sie die Frau mit Vorwürfen. Aber Jesus sagte, lass sie doch. Sie macht ihr das Leben nicht schwer. Sie hat etwas Gutes an mir getan. Es wird immer Arme bei euch geben und ihr könnt ihnen helfen, wann immer ihr wollt. Aber mich habt ihr nicht immer bei euch. Die Frau hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Amen, ich sage euch. Auf der ganzen Welt wird man die gute Nachricht von mir verkünden. Dann wird man auch erzählen, was sie getan hat. So wird man sich immer an sie erinnern. Da ist nicht nur eine von vielen austauschbaren Begegnungen Jesu mit Menschen gewesen, sondern da ist etwas sehr, sehr Besonderes, sehr ganz tiefgründig Charakteristisches passiert. Dass Jesus sagt, das muss dann auch immer miterzählt werden, wenn das Evangelium verkündigt wird. Die Reaktion Jesu lässt erahnen, welche Wohltat das ungeplante und unerwartete Handeln der Frau für ihn ist. Wie tief und tröstlich es in seine Seele einzieht. Er verteidigt den ungebetenen Gast gegen die ach so vernünftigen Argumente der Jünger und gibt dem, was die Frau eben getan hat, einen schönen, edlen Sinn. Dass nur niemand auf die Idee komme, sie sei ein kopfloses Weib, das sich aus dem Gefühlsüberschwang heraus hinreißen hat lassen zu einer unüberlegten Handlung. Und der man dann helfen müsse zu kapieren, welchen Unzufug sie da angerichtet hat. Jesus ist mit seinen Jüngern gerade zu dem hohen Festtag in Jerusalem eingelangt. Die Stadt quillt über mit Festpilgern und weil man gemäß der heiligen Tradition an den besonderen Tagen in Jerusalem wohnen musste, aber längst schon nicht mehr alle Festpilger Platz hatten, wurde die Stadt kultisch erweitert, nur für diese Festtage, damit die Pilger auch in den umliegenden Dörfern Unterkunft finden können, wie zum Beispiel in Bethanien, einem Dorf am Ölberg. Dass der Name des Gastgebers genannt wird, Simon, ehemaliger Aussätziger, ist ein sicherer Hinweis darauf, dass er später in der christlichen Gemeinde bekannt war, als einer, den Jesus geheilt hat. Der Name der Frau wird hier nicht genannt und an Jesu Reaktion lässt sich nicht ablesen, dass er sie gekannt hätte. Das ist etwas anders als andere ähnliche Erzählungen in anderen Evangelien. Das ist aber für den Sinn der Erzählung nicht ausschlaggebend. Sie taucht einfach auf und setzt sich als Frau dabei über geltende Sitte hinweg. Sofort geht sie daran, ihre gut vorbereitete Aktion auszuführen. Sie bricht eine Glasviole auf und gießt eine kostbare und seltene Essenz über die Haare Jesu. Schlagartig breitet sich ein intensiver Wohlgeruch im ganzen Raum aus, Nardenöl. Jetzt ein kleines Stück Wikipedia. Bei der Narde handelt es sich um eine Nutz- und Heilpflanze aus dem Himalaya, die schon in der Antike bis in den Mittelmeerraum exportiert und zur Zubereitung kostbarer Öle und Salben verwendet wurde. Dieser exotische Importartikel ist ein Vermögen wert. Die Jünger schätzen über den Daumen gepeilt 300 Silberstücke. Das ist unfassbar viel Geld, wenn man denkt, dass eine normale Familie mit einem Denar, einer Kupfermünze, einen Tag lang sich ernähren konnte. Ein unfassbarer Betrag. Und diese kostbare Essenz ist sicher nicht für eine tägliche Verwendung gedacht. Sie ist überhaupt nicht dazu da, verwendet zu werden, denn sie ist Teil ihres Brautschatzes. Darum ist sie auch in eine Glasviole eingeschmolzen. Und so kann so luftdicht verschlossen über Jahre und Jahrzehnte hinaus aufbewahrt werden. Der Brautschatz zählt zu dem wenigen, was einer Frau damals nur ihr allein gehört, über das nur sie allein verfügen kann. Er dient als Rücklage für den Fall, es waren nicht nur Salböle, in einem anderen Gleichnis hören wir, dass eine Frau eine Münze verloren hat und den ganzen Tag danach gesucht hat. Das war eine andere Form des Brautschatzes, wo Münzen zusammengearbeitet wurden mit Silberschnüren, um da diesen Schatz eben zu bewahren. So ein Brautschatz dient als Rücklage für den Fall, dass ihr Mann stirbt oder er sie entlässt. Oder auch für ihr Alter, wenn sie keine Nachkommen hat oder die Nachkommen sie nicht versorgen können. Und nun hören wir dieses eigentlich wirklich Unfassbare. Diese Frau brach das Glas auf und leerte es mit einer Handbewegung über Jesus aus. So einen Schatz gibt man nicht weg. Wenn doch, wie hier, ist das als äußerster Liebesbeweis zu verstehen, als Dank, als Zeichen tiefster Wertschätzung, als Gegengeschenk für etwas, das Jesus ihr gegeben hat. Welche Geschichte mag da wohl dahinter stehen? Nur die Frau selbst kann es wissen. Jesus, wie wir gesagt haben, gibt ja nicht zu erkennen, dass er sie von früher kennt. Doch Jesus muss ihr etwas Unvergleichliches gegeben haben. Würde und Hoffnung. Stand sie vielleicht einmal da mitten in der Menge und hat ihn predigen hören? Hat sie miterlebt, wie er für Frauen, für Sünder, für Kranke, für Außenseiter gestritten hat? Hat sie sich betroffen gefühlt, wenn er solche, die als dumm und ungebildet galten, und dazu zählten damals die Frauen generell dazu, dass er solche Menschen ernst genommen hat, als Personen, als Menschen, die etwas verstehen, als Menschen, die etwas beitragen, die Vorbild sein können im Leben. Hat sie bei einer solchen Begegnung eine Hoffnung gepackt, die sie hinausgeführt hat in die Weite eines neuen Lebens, einer neuen Klarheit, von Gott geliebt zu sein und zu Gott zu gehören, aufgerichtet, gekrönt, geschmückt mit Heil wie eine Braut. Wie gesagt, wir können nur Vermutungen anstellen. Nur so viel wissen wir sicher. Was sich da im Haus des Simon zuträgt, ist eine Antwort auf etwas für sie unvergleichlich Kostbares. Als Jesus sich zum Essen niedergelassen hatte, kam eine Frau herein. Wie gesagt, eigentlich ungehörig. Sie hat ein Fläschchen mit Salböl dabei. Es war reines, kostbares Nardenöl. Sie brach das Fläschchen auf und träufelte Jesus das Salböl auf den Kopf. Ist ihr Tun sinnlose Verschwendung? Sie überschüttet Jesus mit dem Wertvollsten, das sie hat. Und die Jünger überschütten sie mit Vorwürfen. Aber Liebeserweise sind oft sinnlos. Eine ganz unpassende Parallele dazu ist, welchen Sinn hat ein schönes Blumenbouquet? Welchen Sinn hat es, wenn man ein Geschenk in teures Papier verpackt und noch eine halbe Stunde herumtut, damit man eine schöne Schleife macht? Kaum haben wir es überreicht, wird das Ganze wieder aufgemacht. Welchen Sinn hat das alles? Wir Männer haben da mehr einen Sinn fürs Praktische und sagen, wenn es hinterher wieder abgemacht ist, braucht man es am Anfang gar nicht drauf zu tun. Aber das ist nicht so. Denn in allem, was wir da tun, steckt etwas Wir legen etwas hinein, sagen wir, wir legen etwas hinein in solche sinnlosen Dinge. Und ja, es war damals schon so, einige ärgerten sich darüber und sagten zueinander, wozu verschwendet sie das Salböl? Das Salböl war über 300 Silberstücke wert. Man hätte es verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und noch einmal dieser banale Satz, sie überschütteten die Frau mit Vorwürfen. Naja, was die Jünger sagen, ist ja durchaus vernünftig. Und sie gehen in ihrer Entrüstung offenbar aus der festen Überzeugung, aus, dass sie ganz im Sinne Jesu verfahren, wenn sie die Verschwendung tadeln. Ist nicht er das, der immer für die Armen ist? Ist nicht er das, der sich immer verschenkt? Und jetzt, meine Güte, da hätte man mehr draus machen können. Möglicherweise spielte in der Reaktion der Jünger auch eine Rolle, dass die distanzlose Aufdringlichkeit der Frau ihren Meister kompromittierte. Zur Zeit Jesu galt es als anstößig, wenn sich ein angesehener Mann in der Öffentlichkeit von Frauen berühren lässt oder auch mit ihr spricht. Allein an diesem Satz können wir erahnen, was Jesus neu hineingezwungen hat in die Wirklichkeit der Realität, wie viel er mit Frauen gesprochen und ganz ernsthaft gesprochen hat. Aber wie so oft reagiert Jesus völlig unerwartet. Anstatt in die gleiche karitative Vernunftkerbe zu schlagen wie seine Jünger, verteidigt er energisch das Handeln dieser Frau, wollte ich sagen. Lasst sie in Ruhe, warum bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch und könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Jesus erfährt etwas durch diese Frau. Sie schenkt ihm etwas, das ihn tief anrührt und das ihm unendlich viel bedeutet. Gerade an dem Punkt seines Weges, an dem er sich befindet. Was genau ist das, was Jesus so tief ins Herz dringt an dieser Handlung? Jesus ist einsam in diesen letzten Tagen seines Lebens. Seine Jünger umschwänzeln ihn eifrig, aber in ihren Köpfen und Herzen sind sie ganz woanders. Seit jenem Gespräch mit seinen Jüngern hoch oben im Norden in Caesarea Philippi, da hat er ihnen ja gesagt, was los ist, aber sie können damit nichts anfangen. Ihre Gedanken, ja, es ist so wie eine automatische Spurhaltevorrichtung in den neuen Autos. Sie wollen, Jesus will sie rüberlenken, aber sie bleiben auf der Spur. Und sie kapieren nichts und sie diskutieren lieber darüber, wer rechts und links von Jesus auf dem Thron sitzt. Während jedem die Finger der Angst, diese kalten Finger der Angst immer öfter nach Jesus greifen. Diese Angst, die er dann im Garten Gethsemane vor dem Vater so rausgelassen hat. Wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und die Jünger sind wie ein spielende Kinder um ihn herum. Aber diese Frau schenkt ihm Liebe, Dankbarkeit und zärtliche Fürsorge. Es ist ihre Antwort auf alles, wofür er in die Welt gekommen ist, wofür er da ist und wofür er sterben wird. Die Frau gibt ihm durch ihre unvernünftige, unbedachte Handlung etwas zurück, was er in uns investiert hat. Die Salbung ist für ihn eine einfühlsame Begleitung auf den letzten irdischen Weg. Ja, es werden einige Tage später wieder Frauen sein, die im Morgengrauen mit bleischwarzen Herzen und gesenkten Köpfen zu seinem Grab im Steinbruch trotten, gleich in der Nähe jenes schrecklichen runden Felsbrockens, der zum Abbau ungeeignet war und als Hinrichtungsstätte stehen geblieben ist, auch für Jesus. Diese Frauen werden dann genau das tun, was diese Frau jetzt schon tut. Teure Duftöle auf den Körper Jesu gießen, als letzten Liebesbeweis und in voll Ehrerbietung, Zärtlichkeit und Dankbarkeit einbalsamieren. Dann wird nichts mehr zu teuer sein, denn es war dann gute Sitte. Doch diese Frau tut genau das, und zwar jetzt, da es Jesus noch dringender braucht als dann nach seinem Tod. Jetzt, wie wir gesagt haben, wo die Angst immer öfter kommt. Das alles ahnt und weiß Jesus in diesem Moment, was da auf ihn zukommt. Die Frau hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Damit verteidigt er sie gegen den Vorwurf, sie habe sich kopflos zu etwas hinreißen lassen. Denn, wie gesagt, die Salbung des Leichnams lässt man sich traditionell viel kosten. Wie kann das, was später angemessen ist, jetzt unangemessen sein? Wie tief Jesus diese Erfahrung, diese Fürsorge, dieser Liebeserweis dieser Frau geht, zeigt sich an seinem Schlusssatz. Er sagt wahrhaftig, ich sage es euch mit allem Ernst und aller Eindringlichkeit. Das steckt in dem Wort Amen. Amen, das sage ich euch. Auf der ganzen Welt wird man die gute Nachricht von mir verkünden. Dann wird man auch erzählen, was sie getan hat. So wird man sich immer an sie erinnern. Und noch einmal, warum erhöht Jesus dieses Geschehnis in solcher Weise? Ich glaube, dass Jesus das Handeln der Frau deswegen so herausstellt, weil es zeigt, welche Antwort sein Leben und sein Sterben in uns Menschen finden soll. Liebe, Dankbarkeit, Hingabe. Und diese Liebe, die braucht ihn nicht nur eine gedachte, vernünftige Liebe sein. Da kann durchaus auch so ein kindliches Stück Verliebtheit dabei sein, so wie, aber lieber Vater. Das ist ja auch nicht eine Vernunftliebe, sondern ein Impuls, der so herausbricht. Die Frau nimmt vorweg, was Paulus in Römer 12, 1 bis 2 sagt. Ich ermahne euch, liebe Geschwister, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euch als Ganzes, mit Leib und Seele als eine Opfergabe hingebt, die lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Es gibt Dimensionen im Glauben, die sich nicht der Vernunft beugen und nicht mit Berechnungen zu erfassen sind. Es gibt immer einen Anteil am Glauben, der so ist wie duftendes Öl, dass man auf einen geliebten und verehrten Menschen gießt. Liebe, Zartheit, Freude, Hingerissensein. Etwas Schwärmerisches zu sagen, was hat mir Gott, was hat mir Jesus Christus doch im, Evangelium geschenkt, von dem ich lebe, das meine Seele nährt. Ein Glaube, der das nicht mehr kennt, ist ein blutleerer Glaube. Die Frau hat sich ohne Berechnung geschenkt. Darin ist sie uns Vorbild. Und darum, sagt Jesus, muss das immer wieder erzählt werden, wo immer man von ihm erzählt. Und diesen Wunsch Jesu haben wir ihm heute erfüllt, indem wir von dieser Frau gesprochen haben. Von dieser außergewöhnlichen Frau, die doch ein ganz normaler Mensch, so wie du und ich, ist. Denn das können wir auch. Dankbar zurücklieben und uns verschenken. Amen.